bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht, quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast so einen nassen Helm auf.
Es ist irgendwie gefühlt kurz vor Mitternacht in drei der größten Städten des Landes und vier der besten Menschen treffen sich, um gemeinsam einen Podcast aufzunehmen. Das ist schöner neuer Fußball. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir sind die drei Musketiere an meiner Seite, die ehrlicherweise heute, glaube ich, alle relativ gut gelaunt sind, weil wir es geschafft haben, für unsere Verhältnisse in einem guten Timing in die Aufnahme zu starten. Aber Tommy, du doppelt und dreifach gut gelaunt. Warum?
Naja, zum einen gehen einmal liebe Grüße nach Bremen, ja. Da war ich ja am Wochenende sehr entzückt, muss ich sagen. Beziehungsweise die Grüße gingen ja nach.
Ja, aber sehr gern geschehen an der Stelle.
Da ja kurzzeitig war. Ja, das habt ihr ganz wunderbar gemacht. Da hatte ich große Freude dran. Und es gibt sogar ja noch eine kleine Anekdote dazu. Eins eurer Tore hat ja auch der Sohn von Ante Čović geschossen, der ja seit 2024 bei euch spielt. Seines Zeichens ja quasi einmal ein großes Trainertalent bei Hertha BSC gewesen. Also da schließt sich der Kreis, ein wholesome Moment für mich am Wochenende.
Schön. Und heute ja schon auch quasi mit Fußball bestückt gewesen. Kai Rippe, der Berufsjugendliche unter uns, trägst du das Cap zurück, weil du jetzt eine neue Karriere in diesem Format startest oder hat es andere Gründe?
Wieso berufsjugendlich? Hey, man ist so jung, wie man sich fühlt. Ich mit meinen Anfang 30. Ja. Was war die Frage?
Warum?
Okay,
ab zum nächsten, damit wir hier nicht so viel Zeit mit den Konzerten gehen. Bist du gut drauf? Hast du mal was anderes moderiert in letzter Zeit oder bist du dem Fußball heute gut zugeneigt und bist vorbereitet, journalistisch hier dafür zu sorgen, dass dieses Chaos nicht zu schlimm wird?
Das ist ein Task, der eigentlich nicht zu schaffen ist, um ehrlich zu sein, hier Ordnung ins Chaos reinzubringen. Ansonsten, Bude Klimt führt 3-0 gegen Sporting. Bude Klimt Ultras. Ich würde sagen, wir gründen dann diese Gruppierung einfach, denn aus meiner Erfahrung heraus gibt es vor Ort bei Bude Klimt noch keine Ultras. Also warum machen wir das nicht einfach? Ne?
Wieso sagt ihr eigentlich alle Bude Klimt? Heißen die nicht Bodo Klimt?
Nee, Bude Klimt.
Das sind immer diese Klugscheißer.
Das habe ich ja. Kennt ihr das so, Leute, es gibt so Sachen, die sprecht, da wüsste ich, wie man sie richtig ausspricht, spreche sie aber extra falsch aus, um genau nicht diese blöden Blicke zu bekommen.
Du sagst ja auch Santos. Und nicht Karl Kenai wie Konstantin.
Spricht er sich selber aus. Leute, ihr müsst doch mal zuhören, wie die Spieler sich selber aussprechen.
Das ist noch zweitrangig an der Stelle. Aber ich finde, mit Karl Kenai haben wir schon einen sehr guten ersten Titel dieser Episode hier heute. Mal gucken, was dann noch weiter positioniert wird. Wir haben heute...
Also warte mal, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Sorry, Nico, ich muss da nochmal rein. Also hier steht B-O-D-Ö. Bodø Glimt. Ja, mit Schrägstrich.
Deutscher.
Also wie ihr daraus das heißt, Bude macht, nur weil die drei davon gemacht haben.
Ja, genau. Ist ja Bodo ist eigentlich ja auch ein Hundeverein.
Aber du bist ja auch ein
sagen.
Berliner, was? Woll? Ja. So, wie soll man sagen, handelsüblichen Kategorien dieses Formates. Wir machen es heute wieder ein bisschen anders. Wir haben ein Kessel Buntes. Ihr könnt euch gleich schon mal darauf vorbereiten. Ich möchte gleich von euch dreien eine News haben, die sich so anfühlt, dass man drüber gesprochen haben muss hier in diesem Kontext aus den letzten zwei Wochen, die euch berührt hat, die euch emotional mitgenommen hat. Dinge, ich will nichts vorwegnehmen, vielleicht sind da schöne Dinge drin. Bevor wir das machen, werden wir aber wahrscheinlich das beste Quiz in der Geschichte dieser Podcast-Version hier bekommen, weil es nicht von Kai Rippe ist. Oder, Tommy?
Oh, das ist aber der Einspruch, euer eher eine Suggestivfrage. Ich bin heute, Kai hat heute den Kelch des Quizmasters.
Du hast ihn dir selber an dich gerissen.
Und natürlich habe ich mich vor. Ja, ein absolut KI-freies Quiz, ja. Im doppelten Wort, versteht ihr? Oi. So, ist ja auch schon spät. Also, Leute, ich habe euch ein schönes Quiz mitgebracht. 5 Fragen plus eine Bonusfrage. Wir befinden uns heute, kennt ihr noch Trivial Pursuit, das Spiel? Ja. Ne? Wie heißt das denn? Wie spricht man das denn aus? Wahrscheinlich spricht man das Bude aus. Trivial Bude. Ja.
Trivial Pursuit.
So. Oberbegriff Polizei, Fans und Sicherheit. Ja. So. Oh. Vielleicht auch schon mal so als kleine Überleitung, zumindest im weitesten Sinne, für das, worüber wir später auch nochmal sprechen. Wir beginnen mit der ersten Frage. Ich kann euch jetzt schon sagen, es wird kein A, B, C oder D, sondern ich möchte von euch Zahlen, Schätzfragen, offengestellte Fragen. Ich möchte Zahlen hören. Frage 1. Wie viele bundesweit wirksame Stadionverbote waren im August 2024 in den ersten 3 Ligen in Kraft?
1200.
Also 2024 ja. August, okay.
Ja, ich musste jetzt natürlich auf die Zahlenbasis.
Also du sagst 1200, was sagt Kai?
Ich muss das gerade nochmal einmal für mich greifen. In den ersten Googlen. 3 Ligen sind, genau, sind
wie viele Vereine?
Viele Vereine, mehr als 50 auf jeden Fall, 1200. Boah, 40 plus, ja, ich sag, es sind mehr. Ich sag 2500.
Boah, ich sag mal
Achso, du warst schon.
4000.
Also erste Erkenntnis, ihr habt alle überhaupt gar keine Ahnung. Ja, so geht's schon mal los. Es sind, und das ist ja auch exemplarisch für die ein oder andere Diskussion, die in der Öffentlichkeit geführt wird, es sind deutlich weniger. Es waren knapp 600 Stadionverbote.
Nur?
Und mit folgendem Zusatz noch, im Vergleich zum Vorjahr war das ein Zuwachs von 76%, denn da waren es nur 340.
Das heißt aber, aus Quizrichtlinien habe ich gewonnen, ne? 1200?
Du warst am nächsten dran. Ja, das ist wohl so, Nico. Ein Punkt für dich.
Endlich.
Frage Nummer 2, ihr Lieben. Jetzt kommen wir hier in Fahrt. In der Polizeidatei Gewalttäter Sport. Ja, Kai zuckt schon mit dem Auge.
Deswegen trägt er die Cap heute auch verkehrt rum.
Damit er nicht erkannt wird. Von den Super-Recognizern. Also, zurück zur Frage. In der Polizeidatei Gewalttäter Sport waren vor der EM 2024 so wenige Personen gespeichert wie fast nie. Wie viele ungefähr? Und Zusatzfrage, muss man dafür verurteilt worden sein?
Ja, das hast du bestimmt gesagt. Reden wir über Deutschland oder über welche?
Ja, genau. Oder Europa, oder?
Wir reden über Deutschland.
Ich fange wieder an, 56.
Boah, da hätte ich auch gesagt, das sind mehr. Also ich sag
56 haben wir allein bei Hertha in dieser Datei. Ja, ja.
Allein in Tommys Loge sind schon 56 in der Datei.
Nee, ich sag 800.
Ich meine, in der Datei
Moment,
sind
die
es da auch...
Ich dachte, die sind verurteilt, oder?
Nee, das ist die Frage.
Das ist die Frage.
Die ist die Frage.
Muss man dafür
Kennst du Ali Ben Nasser? Nein, Spaß.
10 Punkte gebe ich.
Ich sag 800.
Ja, ich denke, es sind 56. Wieder mehr, weil es sind ja die sagen wir, nur potenzielle Gewalttäter quasi sind. Die sind ja da drin. Ich sag 1200.
Zusatzfrage wäre, und wie viele kennen wir davon persönlich?
Ja, genau.
10%.
Also ihr Lieben, ihr liegt wiederum enorm falsch. Es sind 5650 Einträge in der Datei Gewalttäter Sport. Und jetzt ist es so.
Punkt für mich.
Eine Verurteilung ist nämlich nicht nötig. Es reicht bereits ein Ermittlungsverfahren oder sogar eine bloße Personalienfeststellung in diesem Unrechtsstaat.
Du hast gesagt 5600, ich habe gesagt 56.
Das steht nicht gut gewonnen.
Ja, finde ich auch. Zweiter Punkt für mich.
Rule Change.
Also ihr merkt, ne, es ist ja, also ich will nochmal ganz kurz ein Zwischenfazit ziehen. Es ist eine Diskussion, wo jeder eine Meinung hat, aber relativ wenig Ahnung. Ja, das muss man schon auch mal feststellen. Frage 3. Wie viele sogenannte Hochrisikospiele gibt es pro Saison in der Bundesliga und der zweiten Bundesliga ungefähr, weil es ja ein Durchschnittswert ist?
Ich fange mal an.
Gut, dass du dir die Antwort überlegt 30. hast. 30. Also man kann ja da ein bisschen systematisch rangehen. Alle Spiele von Dynamo Dresden plus, mach schon mal 4. Nicht ganz, aber ich meine, du hast irgendwie das Nordderby, du hast Hamburg gegen St. Pauli, Du hast irgendwie...
Egner, langweilig. Raten bitte.
Du hast auch nicht geraten, hast du nachgedacht. Dann habe ich noch alle Spiele von Dynamo Dresden, also wir machen 60. Nee, es sind zu viele, 50.
Ja. Gehe ich auf 40.
Es sind tatsächlich, Glückwunsch lieber Konstantin Egner, 50 Spiele pro Saison. In der Saison 22-23 waren es bei 612 Begegnungen genau 52 sogenannte Rotspiele. Wusste ich auch nicht, dass man das so nennt. Ist da, sehr gut, wir machen weiter.
Ist da auch sowas wie ja. Heidenheim gegen Hoffenheim
und
da drunter?
Grünspiele?
Heidenheim gegen Hoffenheim, ja. Das ist ein Hochrisikospiel. Frage 4. Ja,
die Gefahr, dass ich einschlafe, ist da ziemlich hoch.
Sehr gut. Das gibt einen extra Punkt für Kai. Ja, das ist korrekt, das ist die richtige Antwort.
Saudi-Arabien hat mehr Fußballkultur als Sinsheim.
So, Frage 4. Und da habt ihr jetzt natürlich, naja, egal, ich sag's nicht. Im Januar 2025 hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, die DFL darf für Polizeikosten bei Hochrisikospielen, sogenannten Rotspielen, zur Kasse gebeten werden. Welches Spiel war der Auslöser für diesen 10 Jahre langen Rechtsstreit?
Werder Bremen gegen...
Gegen HSV.
Gegen HSV, glaube ich.
Wann?
Der 10 Jahre zuvor, also
2015.
13, 12, 14, irgendwo da.
Ich sag 2015.
Ja, absolut. Es ist der 19. April 2015. Das Spiel war in Bremen.
Come on! Come on!
Und jetzt kann man nochmal einen extra Punkt holen. Das Land Bremen, ja, das Land Bremen, wie wir Geografie-Profis ja natürlich wissen, das Land Bremen stellte der DFL erstmals einen Gebührenbescheid über rund
600.000 Euro.
325.000 Euro.
250.000 Euro.
425.000 Euro. Und es waren 969 Beamte im Einsatz. Sehr gut, Leute. Ihr wisst.
Warte mal, ganz kurz. Warte mal. Sag das nochmal.
425.000 Euro für 969 Beamte plus Gerät. Natürlich,
969 Beamte. Das heißt also 443 Euro pro Beamter.
Also. Das ist ein fairer Kurs.
Ja, würde ich auch sagen. So.
Das ist ein ordentlicher Tagessatz.
In Ordnung.
Ja.
So, Frage 5. Wie viele Polizeibeamte wurden in der Saison 23-24 bei Ligaspielen der ersten drei Ligen verletzt? Und um wie viel Prozent ist diese Zahl im Vergleich zur Vorsaison gestiegen? Also, 2023-24, wie viele Polizeibeamte wurden bei Spielen in den ersten drei Ligen verletzt?
20.
Polizeibeamte, nee.
Was muss man noch 100. Schätzen? Was?
Mehr.
Da geht ja schon irgendwie von, ne, Bier über den Schoß, auch kann auch schon.
Ja, da war da auch zum Beispiel jetzt vor kurzem bei so einem Hertha-Spiel, wurde davon dann gesagt, dass es 20 verletzte Beamte gab oder irgend sowas. Also ich weiß nicht, also ja,
und 18 davon durch Pfefferspray.
Genau, ist ja egal, aber da sind teilweise Zahlen im Umlauf. Also ich denke, es sind so in der ganzen Saison 425.
Es sind 306 verletzte Polizeibeamte.
Der Journalist gewinnt.
Also ihr seht, worauf ich hinaus will und deshalb jetzt noch die Bonusfrage und das ist eine Suggestivfrage. Einfach um dieses Thema ein für alle Mal ad acta zu legen. Den Mythos Gefahrenstandort Stadion. Ja? Auf dem Oktoberfest 2023 kamen auf 7,2 Millionen Besucher in 18 Tagen 268 angezeigte Körperverletzungen. Ja? 18 Tage lang saufen, 7,2 Millionen Besucher, 268 angezeigte Körperverletzungen. Bedeutet eine Körperverletzung pro 27.000 Besucher. Wie sieht die gleiche Rechnung für alle Ligaspiele der ersten bis dritten Liga aus, wenn man nur die Straftaten im Stadion selbst zählt?
Geht es dann um Körperverletzung bei den Straftaten oder um alles? Ja. Nur Körperverletzung. Ja. Oh, Körperverletzung. Das ist natürlich schon.
Eine zu 500? 1000? Also?
Also, wir sind bei einer Körperverletzung pro 27.000 Besucher auf dem Oktoberfest.
Eine pro 50.000.
Eine pro einer Million.
Ich sag eine pro 500.000. Das ist schon weit weg. Aber egal. Bleibt jetzt so stehen.
Es ist eine Körperverletzung pro 45.000 Besucher. Bedeutet, auf den Wiesen ist es 50% gefährlicher als im Bundesliga-Stadion. Das nur mal zur Diskussion.
Bedeutet aber auch, durchschnittlich in jedem Stadion, bei jedem Spiel ein Verletzter.
Ja, und dann kommt nochmal ein Funfact. Ich glaube, in der dritten Liga waren 25% aller Straftaten damals bei dem Spiel Dynamo Dresden gegen Magdeburg. Das ist tatsächlich so. Also auch da muss man schauen, was bedeutet das eigentlich konkret.
Also ist quasi Dynamo Dresden gegen Magdeburg so das Oktoberfest unter den Drittligaspielen.
War jetzt genau. Beim Zweitligaspiel vor kurzem auch wieder so. Ja.
Genau. Fairerweise, was da rausgerechnet ist bei den Stadien, ist natürlich, weil das gehört nämlich dazu, sind dann auch Zufahrtswege, ne? Bahnhöfe auf dem Weg zum Stadion oder so. Das wurde aber beim Oktoberfest ja auch nicht berechnet und da geht es ja danach auch weiter. Insofern, liebe Leute, wenn ihr euch sicher fühlen wollt, geht ins Fußballstadion und nicht auf die Wiesen. So, das war mein Quiz für heute. Wir haben alle sogar noch was gelernt dabei. Ich glaube, der Gewinner ist... Ja, wer ist eigentlich der Gewinner?
Konstantin.
Ich glaube auch Konstantin. Und deswegen herzlichen Glückwunsch an den Sportjournalisten, der damit dann auch...
Vielen Dank. Jetzt bekomme ich als Geschenk ein Stadionverbot?
Nee,
oder
wie als Geschenk jetzt? Bekommst genau. Du die Möglichkeit,
aufs Maul.
Als erstes darüber zu entscheiden, was das kleine News-Thema ist, das du mit an den Tisch bringen möchtest hier. Was hat dich bewegt, Konstantin? Was ist dir nicht aus dem Kopf gegangen?
Ich will gerne den Ball rüberspielen. Und zwar hat Julian Nagelsmann ja ein sehr aufsehenerregendes Interview mit drei Journalisten des Kicker
gegeben. Das wollte ich auch machen. Jetzt bin ich mal gespannt.
Naja, aber ich spiele den Ball ja rüber zu dir. Hat jedenfalls ein sehr aufsehenerregendes Interview.
Ich der Einzige mit Abo bin hier. Ne?
Mit, das Kicker Plus Abo. Hast du auch das Paper Abo, ist die Frage.
Nee, ich habe aber das Kicker Plus.
Same.
Jedenfalls ein Gruß an Benny Hofmann auf alle Fälle vom Kicker. Bester Mann. Aber genau, also Nagelsmann hat ein Interview gegeben. Ich glaube, er hat sich da zu ausschweifend geäußert, auch gegen den Rat seiner PR-Berater, wie man so hört. Aber am Ende ist es eben, wie es ist. Und Nagelsmann hat ja irgendwie alles Mögliche diskutiert und welche Spieler er wie findet und keine Ahnung. Und Goretzka ist auf alle Fälle dabei und Dennis Undorf wartet immer noch auf seinen Anruf. Aber darüber hinaus geht es natürlich jetzt langsam in die heiße Phase, Kai, und langsam diskutiert dann Fußball-Deutschland darüber, wer soll denn eigentlich im DFB-Kader für die WM 2026 stehen? Sollen Dennis Undorf dabei sein? Was ist mit Nick Woltemade? Ne? Wer soll Rechtsverteidiger sein neben Joshua Kimmich? Was ist auch mit den Abwehrspielern? Wir haben Schlotterbeck und Jonathan Tah. Was ist denn mit Antonio Rüdiger zum Beispiel, Kai?
Antonio Rüdiger nie wieder für Deutschland, meinst du?
Ja.
Ja, also der wird schon mitfahren, aber man muss schon, ich habe jetzt das Foul tatsächlich am Wochenende immer nur im Real Life gesehen und man muss ja schon sagen, dass das eine amtliche Attacke war, finde ich. Und der ist schon hart on the edge, auch mit den Kopfabgesten oder so. Also es gab mal so eine Zeit lang, da hatte ich irgendwie echt eine Sympathie für den auch während der EM, weil der halt auch so giftig ist. Aber inzwischen ist mir das alles eigentlich ein bisschen drüber. Ich glaube, wir spielen sowieso mit Schlotterbeck und Tah in der IV. Aber ich weiß nicht auch nicht. Ich kann irgendwie vibe ich im Moment nicht mit Toni Rüdiger und dann finde ich auch, punkto Vorbildfunktion für die Kids, dass man auch irgendwann mal sagen kann: Freundchen, wenn du das nicht in den Griff bekommst, dann spielst du halt nicht mehr in der Nati. Und ich glaube, Real Madrid wird das nicht machen, trotz ihrer IV-Probleme. Der moralische Kelch, das traue ich dir nicht zu. Aber ich würde ihn, ich sage, hau das jetzt mal raus, ich würde ihn nicht mitnehmen. Würdest du ihn mitnehmen, Konstantin?
Das kommt drauf an. Also natürlich, du hast vollkommen recht, Tah und Schlotterbeck muss die Innenverteidigung sein, rein aus sportlichen Gründen. Natürlich ist Deutschland dahinter dann relativ dünn aufgestellt. Also dann kommen dann so Robin Koch ins Gespräch, Malik Ciao oder so. Die wären dann so die Kandidaten. Bitte?
Toni Leistner.
Ja, natürlich. Das ist die Frage jetzt. Also man nimmt vielleicht einen erfahrenen Spieler mit. Ist es dann Leistner oder
Niklas
Rüdiger?
Stark.
In jedem Fall, nee, aber Spaß beiseite. Die Frage ist eben, ob Rüdiger sich damit abfinden könnte, quasi nur Ersatzspieler zu sein bei der Nationalmannschaft. Wenn er das könnte, dann würde ich ihn mitnehmen. Wenn er natürlich dann eher so in Richtung, ah, okay, der will da unbedingt spielen und ist halt dann Alpha-Mentalität und auf alle Fälle will er nicht auf der Bank sitzen, was er sein kann, dann würde ich ihn eher nicht mitnehmen. Also daran scheitert es dann am Ende. Eventuell, oder es scheitert nicht.
Dafür hat Nagelsmann ja in seinem Interview übrigens auch die Tür aufgemacht, weil er ja gesagt hat, es werden sich noch einige wundern, wer mitfährt und wer nicht, weil es halt gewisse Leute gibt, die können halt die Position 15, 16, wenn man dann nur 15 bis 20 Minuten eingewechselt wird und das Ergebnis sichern oder das entscheidende Tor schießen soll, die sind dafür unbrauchbar. Ja. Also das wäre mal interessant, wen er damit gemeint haben könnte. Aber vielleicht ist Toni Rüdiger ja so ein Fall.
Ja, ist ganz interessant.
Der, wenn also, er Stamm spielt,
nicht dabei
ist.
Machen wir doch mal eine Frage durch die Runde hier hindurch. Natürlich gibt es sichere Nationalspieler, die auch Stamm spielen werden. Irgendwie Florian Wirtz, ne? Jamal Musiala, wenn er fit ist. Joshua Kimmich, Schlotterbeck, Tah, meinetwegen. Dann noch ein, zwei andere. Eventuell, obwohl, das ist so der Stamm. Wer sind denn so zwei, drei Spieler aus eurer Sicht jetzt abseits dieses Stammkerns, den es auf alle Fälle gibt, die unbedingt mit müssen zur WM? Also jetzt abseits wirklich von Kimmich, sagen wir Pavlovic, Musiala, Wirtz, Schlotterbeck und Tah sind gesetzt. Nehmen wir einfach mal die sechs, die sind gesetzt, die spielen auf alle Fälle irgendwie. Aber wer sollte auf alle Fälle ansonsten noch mitfahren?
Undav.
Aus eurer Sicht, Tommy. Okay, oder? Nico. Undav. Wer noch?
Musiala würde ich auch immer mitnehmen.
Nee, Musiala ist ja gesetzt.
Ja, also ich hätte jetzt auch noch jemanden, und das ist jetzt quasi, da könnt ihr alle mal aufpassen, wie man das macht, geschickt. Das ist jetzt mein Lifehack, um vielleicht doch auch nochmal eine Antwort auf deine Eingangsfrage zu geben. Ich würde Toni Rüdiger auf jeden Fall mitnehmen, denn dazu durfte ich ja noch gar nichts sagen. Und ich weiß gar nicht, ob ihr alle völlig bescheuert seid. Das ist der geilste Typ aus Berlin-Neukölln, der brennt wie Sau, der spielt beim größten Verein der Welt Stamm. Ja, und der hat eine Aufgabe, nämlich das Spiel des Gegners zu zerstören und den möglichst auch psychisch so kaputt zu machen, dass er entweder keinen Bock mehr auf Fußball hat oder sich eine rote Karte einhandelt. Und wenn das die Aufgabenstellung ist, dann ist Toni Rüdiger der beste Innenverteidiger auf der ganzen Welt.
Ich mag den Take.
So, und den nehmen wir natürlich.
Ich mag den Take aus einem Grund. Man muss sich auch immer vor Augen führen. Er ist, also ich bin auch ehrlicherweise auch pro Rüdiger. Ich habe mir eben gerade, deswegen war ich ein bisschen abwesend, diese Szene aber nochmal angeguckt und bin dann auf Social Media mal durchgescrollt, was der noch so alles gemacht hat mit seinen Gegenspielern in den letzten Jahren. Und dann komme ich zu, und dann nehme ich sich Kai Rippe und die Moral und dann erinnere ich mich zurück daran, dass ich immer gedacht habe, Sergio Ramos ist für mich einfach der Größte, aber es ist halt auch einfach ein riesengroßer Wichser. Aber wenn du ein Fußballspiel gewinnen willst, auf der Ebene brauchst du wahrscheinlich auch so einen Wichser. Und dann bin ich wieder bei Toni Rüdiger.
Was also hätten wir uns alle Rüdiger? Gefreut, hätte er Cucurella so umgemäht.
Dich hätte es gefreut vor allem.
Oder,
gefreut.
Oder Alice Weidel.
Das ist es.
Einfach ansatzlos. Irgendwo auf der Straße.
Mit dem Bundestag, weißt du. Nationalmannschaft wird eingeladen. So, Rüdiger geht rüber zur AfD-Fraktion.
Außer mit dem Knie übers Gesicht schnell. Wie am Wochenende.
Herrlich. Wir haben jetzt Rüdiger, wir haben Undav als diejenigen, die mit müssen, abseits wie gesagt des Stammes, der auf alle Fälle gesetzt sein wird. Ich denke eben, wie gesagt, Rüdiger wird nicht als Stammverteidiger gesetzt sein.
Jetzt musst du liefern.
Hat dann, genau, Kai, wer war es aus deiner Sicht? Wer muss da mit?
David Raum.
Okay, David Raum wird wahrscheinlich auch links gesetzt sein.
Mentalitätsspieler vor Mittelstädt
ist wahrscheinlich die eher als Linksverteidiger gesetzt. Ich habe da noch zwei Spieler, die ich hier in den Raum werfe, die aus meiner Sicht mitfahren sollten. Ja. Das eine ist Anton Stach auf alle Fälle, der natürlich in Deutschland nicht ganz so auf dem Radar momentan ist, aber eine sehr gute Saison spielt als Achter und nicht bei als Leeds. Sechser. Ja, bei Leeds United, genau. Und der zweite ist Said Elmala, der auf alle Fälle mit sollte als Wildcard für die letzten 20 Minuten.
Also Shoutout an 50 plus 2 von Calcio Berlin. Das sind ja die größten Anton Stach-Fans, die es gibt.
Ist auch,
und
bester Mann.
Wie geil das ist. Die sind alle so anti-Goretzka und pro Anton Stach und haben auch das Julian Nagelsmann-Interview so unfassbar seziert und wie viel Falschaussagen Nagelsmann da auch irgendwie zum Kopfballgame von Goretzka gegeben hat. Das war schon auch ganz unterhaltsam, muss man sagen. Also, das ist eine Hörempfehlung.
Ich würde tatsächlich auch noch Felix Metscher mitnehmen, weil wir gerade über ihn gesprochen haben, im Vorgespräch. Ich halte den für vermutlich, ja, ohne ihn zu kennen, einen zweifelhaften Charakter, aber für einen überragenden Fußballer. Also ich glaube tatsächlich fußballerisch einen der besten, den wir haben in diesem Land.
Wird wahrscheinlich auch sehr, sehr sicher mitfahren, weil er natürlich im Mittelfeld Stach ist auch ein cooler Spieler, aber Metscher ist mit Abstand der beste Athlet, den Deutschland hat momentan. Also rein athletisch also gesehen.
Spielt der neben Pavlovic oder?
Ja, weil Kimmich ja wahrscheinlich Rechtsverteidiger spielt, brauchst du ja einen zweiten Mann.
Das ist ja schon gesetzt, dass der Rechtsverteidiger spielt.
Genau, und da brauchst du Pavlovic, wird sehr wahrscheinlich gesetzt sein, wenn er fit ist. Und da brauchst du eben einen zweiten Spieler. Es gibt keinen richtigen Sechser in Deutschland, also einen richtigen, so einen klassischen Sechser.
Keine Holding Six.
Kenneth Eichhorn, meinst du?
Der verletzt ist.
Ja, noch.
Aktuell und nicht spielt, aber nee, also genau, deshalb ist dann Metscher aus meiner Sicht eine sehr gute Lösung, weil der macht eben sehr, sehr viele Räume, einfach aufgrund seiner raumgreifenden Athletik zu. Und das ist, wird gebraucht bei der deutschen Mannschaft auf alle Fälle. Ja. Und dann hast
was
du,
mit
hast
Woltemade?
Musier. Bitte?
Was mit Woltemade?
Ja, Woltemade ist auch interessant, weil natürlich jetzt, eigentlich müsste Woltemade auch spielen. Nur wo spielt er bei Newcastle wieder? Surprise, surprise, natürlich nicht als Stürmer. Weil Woltemade, auch wenn er 2 Meter groß ist, eben kein Mittelstürmer ist. Deswegen spielt er als Zehner. Aber Woltemade müsste eigentlich auf der 10 spielen, aber natürlich gibt es Wirtz und Musiala. Deshalb aber ist ja aktuell auch die Kontroverse mit Undav, dass eigentlich Undav spielen müsste im Sturm.
Ja, oder Havertz.
Havertz spielt sich da gerade wieder ganz souverän rein, habe ich das Gefühl.
Wenn Kleindienst nicht jetzt so lange verletzt gewesen wäre, wäre er natürlich auch noch in der Verlosung. Füllkrug im Übrigen eher
nicht. Der spielt nicht mehr in Mailand, ne? Oder?
Joker. Ah. 10 Minuten.
Wie sind wir jetzt eigentlich bei der Nationalmannschaft? Aha, Toni Rüdiger. Ne?
Kicker, aber Tommy. Toni Rüdiger. Das war meine News-Story.
Tommy,
vielen
steigen wir ein. Gibt's von dir eine News, die wichtig ist, die du mit der Menschheit teilen willst, die dich bewegt hat, von der du denkst, es muss angesprochen werden, sonst sterben wir alle?
Also es gibt tatsächlich was, worüber ich mich furchtbar aufgeregt habe. Und dann habe ich mich gleich im Anschluss darüber aufgeregt, dass ich mich darüber aufrege.
Das ist ein typischer Tommy, würde ich sagen.
Denn es gibt ja quasi so eine eklatante Diskrepanz zwischen dem Athletenleben eines Menschen und dem Leben danach. Ja, also ich nehme mal ein Beispiel, ganz random, Mario Basler zum Beispiel, ja, der ja ein überragender Fußballer war. Ich glaube, wahrscheinlich kein überragender Fußballprofi, so weit würde ich nicht gehen, aber ein überragender Fußballer. Und jetzt plötzlich irgendwie der Meinung ist, einfach nur noch dumme Scheiße ins Internet zu labern. Ja, das ist ja wirklich herausragend. Also das fing ja schon an, da hat er sich nur selbst diskreditiert, das war in Ordnung, als er quasi öffentlich im Trash-TV Punkt vor Strichrechnung in Frage gestellt hat, weil er der Meinung war, sowas hätte es bei ihm früher nicht gegeben. Ja, das fand ich schon mal großartig. Und jetzt hat er tatsächlich in einem Podcast auch nochmal breit erklärt, dass Fußball kein Frauensport ist. Ja, die können nicht grätschen, wie die schon laufen, die können nicht schießen und da könnte man ihm auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Das hat jetzt einigermaßen große Wellen geschlagen und ich habe natürlich folgende Frage. Warum bekommt so ein Mensch eigentlich so eine Plattform ständig, wie wir jetzt ihm ja auch geben, muss man ja ehrlicherweise sagen, wenn wir darüber reden. Aber wie kann man sich denn wirklich 2026 ins Fernsehen oder ins Internet oder wo auch immer hinsetzen und so einen Quatsch erzählen? Regt euch das gar nicht auf?
Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Also ich erinnere mich gerade, als du gesagt hast, dass der das in einem Podcast gesagt hat, das habe ich irgendwo gelesen, aber ich kann das nicht gucken, hören. Ich klicke da auch nicht drauf, weil das ist einfach so dumm alles. Basler ballert. Also man fragt sich, der macht damit ja sogar eine Tour mit diesem geistigen dünnen Pfiff. So, also ich kann sowas nicht gucken, deshalb habe ich da auch keine O-Töne zu.
Es gibt ja so ein größeres Ökosystem, nenne ich es mal, im Fußball in Deutschland, in dem einfach immer noch die Alteingesessenen von gestern, vorgestern immer wieder zu Wort kommen. Also es gibt ja auch immer wieder Formate, also denen, keine Ahnung, dann Felix Magath spricht oder sowas und sich darüber aufregt, dass man das heute nicht mehr Konter nennt, sondern Umschaltspiel, wobei er dann gar nicht versteht, was der Unterschied ist, aber das ist ein zweites Thema. Ne?
Nennen und wir das Format mal zum Beispiel Steilpass oder so.
Teilweise, ich finde es ja immer noch ganz amüsant, wenn zum Beispiel sich Trainer hinsetzen, also ältere Trainer oder ältere Spieler, whatever, so die 1990er-Generation zum Beispiel, und sich ein bisschen aufregen darüber, dass irgendwie, früher hieß das irgendwie anders und heute nennen das die Taktikfüchse anders oder so. Das finde ich ja eher noch amüsant, weil damit tun die ja niemand weh, wenn man ehrlich ist. Ne? Also was soll's, dann ist es ein bisschen so Generationenkonflikt.
Außer ein paar Schenkelklopfer.
Außer ein paar Schenkelklopfer, wenn überhaupt. Das Problem ist eben, es gibt so ein 2, 3, 4, ich meine, es gab ja auch während Corona-Zeit zum Beispiel so 1, 2, die komplett abgedriftet sind, dann weiß ich, Jens Lehmann hat auch so gewisse Züge schon entwickelt und es gibt eben so ein paar, die echt komplett steil gegangen sind in die, entweder ich bin Verschwörungstheoretiker oder ich finde alles Moderne blöd oder die Gesellschaft geht zugrunde und Deutschland ist am Ende. Und ich zähle Mario Basler eindeutig dazu. Und ich glaube auch in 20 Jahren wird es ein, zwei Spieler geben, die heute vielleicht gerade in Ruhestand gegangen sind, die werden genauso was erzählen.
Sage ich dann nur.
Ja, aber warum? Aber die Frage ist doch, warum lädt man denn solche Leute ein?
Weil die Quote machen.
Ja, und aber guck mal, ich finde das, das problematisch. Ne? Ich habe tatsächlich, und das ist jetzt keine Anekdote, sondern das ist wirklich so gewesen. Ich stand an einem Samstagmorgen um 8 mit meiner Tochter bei ihrem ersten Punktspiel. Ja, die spielt im Verein und die hat ihr erstes Punktspiel gegen Hansa 07 und habe mir dann, während die sich warm gemacht haben, tatsächlich dann so ein bisschen durchgescrollt und habe das gehört. So, ne? Und da waren weibliche Trainerinnen, da waren die ganzen Spielerinnen, die da an einem Samstag ehrenamtlich das machen. Die haben sich dort richtig zerfetzt, die haben ein geiles Spiel hingelegt, die geben sich Mühe, die trainieren zweimal die Woche. Und dann höre ich mir so einen alten, verbitterten Mann, muss ich mir dann wirklich auf allen Kanälen, weil es ja auch reproduziert wird, anhören, wie er einfach der Hälfte der Menschheit abspricht, körperlich und psychisch in der Lage zu sein, eine Sportart zu beherrschen.
Ich glaube, der entscheidende Punkt,
also ich weiß gar nicht,
ist dadurch, dass du dich so drüber aufregst, machst du es größer. Es gibt genug da draußen, was geredet wird, genug da draußen, was riesengroßer Quatsch ist. Und wenn wir uns gerade auch in der heutigen Zeit mit den Kanälen, die es gibt, die ganze Zeit damit beschäftigen, was andere sagen, um versuchen, das zu korrigieren, was sie sagen, dann verlieren wir das Rennen. Das Beste ist, es einfach ignorieren, weil du genau das, was du gesagt hast, ist da drin. Es ist einfach riesengroßer Quatsch. Das macht er aus bestimmt, also ich habe mal mit dem so einmal produziert und ich habe schon festgestellt, der ist schon auch das, was da ist noch ein anderer Typ dahinter, aber sobald die Kamera angeht, ist er ein polemischer Proll. Und der baut solche Sätze. Und ich kann mir sogar fast vorstellen, ohne da jetzt zu, also rein suggestiv, dass der das auch macht, weil er genau diese Reaktion haben möchte. Vielleicht meint er es auch ernst. Und irgendwo auf dieser Strecke dazwischen ist aber dieser Bereich von, okay, wenn du darauf reagierst, bist du selber schuld. Scheiß auf die.
Ja, dieses, und irgendwie habe ich das Gefühl, so dass wir das in einem anderen Bereich, sorry, konntest du den Einsatz nur, dann bin ich ruhig. Mein Gefühl ist, dass wir das jetzt in letzter Zeit schon bei dem einen oder anderen Thema gesagt haben, wenn wir es nur nicht so ernst nehmen, dann wird das schon weggehen. Turns out, stimmt gar nicht. Wird
nee,
immer
ich sage auch nicht, dass es weggeht.
Und wird immer salonfähiger.
Das ist falsch interpretiert. Ich sage nicht, es geht weg. Das wird nicht mehr weggehen. Aber du wirst, glaube ich, heute gesellschaftlich immer mehr dahin getrieben, auch aufgrund von vielen Vorbildern aus größeren Ländern über den Teich, dass es halt zwei Lager gibt. Und dass deine Aufgabe nicht darin besteht, drüber zu gehen und zu versuchen, das andere Lager zu überzeugen, sondern dass du deine eigene Seite stärkst. Und das musst du an dem Teil machen. Und das machst du ganz einfach, indem du deine Tochter an die Hand nimmst und sie zum Frauenfußball bringst.
Zum Glück wird ja diese Generation irgendwann auch aussterben. Das ist ja der Vorteil.
Aber das Ding ist, dass dann eine andere Generation nachkommt, die das auch vertreten wird. Denn ich kenne 35-Jährige, mittlerweile zurückgetretene Sportler, aber die zum Beispiel auch sagen, ja, so Frauenfußball geht gar nicht. Also die Generation wird aussterben, aber das ist das Problem, man kann es ignorieren, aber man muss sagen, warum wird Mario Basler zum Beispiel in irgendein Format eingeladen, jetzt als Beispiel, weil diese Leute Quote machen, weil sie sehr viele Fans haben. Auch nicht nur alte Fans, sondern auch so mittelalte Fans, die irgendwie den cool fanden. Als sie 10 waren, hat Mario Basler gespielt. Und die sind ja heute auch nicht so alt. Die Leute, die damals 10 waren, als Mario Basler irgendwie bei Kaiserslautern war oder so. Und die das, was die sagen, cool finden und die das auch weiterhin so vertreten werden. Also der findet ja damit einen Widerhall, weil eben er was sagt, was viele Leute auf die Art und Weise unterstützen. Und das ist eigentlich das Traurige und das Bedenkliche. Aber, und es ist ja Mario Basler mit Frauenfußball ist ja nur ein Thema, ne? Wir können ja jetzt auch, es gibt ja auch diverse andere Themen, die auch in so gesellschaftliche Bereiche einschneiden, wenn es zum Beispiel um die gesellschaftliche Zusammensetzung Deutschlands geht oder so. Ja, da gibt es ja mittlerweile auch Sportler, die sich dazu äußern und die finden ja da auch sehr viel Applaus. Und also nur weil Mario Basler irgendwann dann im Altersheim sitzt, wird es nicht so sein, dass dann plötzlich keiner mehr sagt, also Frauenfußball sollte
also musst
abgeschafft
du nur dafür
werden,
sorgen, dass deine Seite stärker ist, als mit anderen zu beschäftigen. Das ist die Erkenntnis aus dem. Es gibt wunderbare, wunderbare Accounts, finde ich, auch auf Social Media, die wir sind jetzt hier ganz stark auch in der Politik, die genau an dieser Grenze halt jede Art von Arbeit machen, entweder rübergehen und schreien oder an einer bestimmten Stelle versuchen, den Spiegel vorzuhalten. Und ich habe das Gefühl, diese Variante ist die zielführendere.
packen wir die in unsere Shownotes.
Das ist mir zu anstrengend, die rauszusuchen. Aber mein größtes, ja, aber guck mal, da machen Nico wir jetzt doch, da mache ich jetzt einen ganz kurz, mein allergrößter Shoutout Social-Media-seitig geht gerade an Bobby Serrano. Ich weiß nicht, ob ihr Bobby Serrano kennt. Bobby Serrano ist ein Künstler aus Hamburg, kommt aus dem Umfeld, googelt ihn oder Instagramt ihn und guckt euch mal an, was der jeden Tag mit rechter, was ist es, Propaganda macht. Und dafür allergrößten Shoutout. Ihr müsst, wer Bobby Serrano, und ich habe hier in die Augen von euch geguckt, wer Bobby Serrano noch nicht folgt, hat was falsch gemacht. Und der Übergang essen, da also Hamburger spielt auch mit mir immer wieder in meinen FC 26 Ligen mit, St. Pauli-Fan und gibt, pass mal auf, jetzt mache ich die Überleitung, auf jeden Fall der anderen Seite eher die rote Karte, als dass er versucht, darüber zu gehen und Kämpfe auszutragen. Und wenn er könnte, würde er auch 23 rote Karten täglich vergeben, wie ein Schiedsrichter bei einem brasilianischen Ligaspiel. Konstantin, ich bin nicht gut vorbereitet. Kannst du die 3-4 Fakten zusammensammeln, wer das war und wo das war? Ich finde nur, ich habe es so geil, ich habe das auch hier in unserer Gruppe durch Konstantin morgens gesehen und habe mir das angeguckt und habe wirklich mich, also so böse das war, aber so tot darüber gelacht, dass wegen dem Frust aus einem kleinen Gerempler zueinander am Ende wirklich, also bis auf die Tribünen sich ungefähr jeder auf die Fresse gehauen hat, der irgendwie eine andere Farbe anhatte. Das fand ich großartig.
Ja, der lustigste Fakt war ja, dass ich erst nachgeschaut hatte, weil das war natürlich in Brasilien, deshalb zu einer unchristlichen Zeit, habe ich erstmal nachgeschaut und die ganzen Statistikseiten wurden anscheinend gebrochen durch das Event, weil nämlich erstmal wurde angezeigt, dass gar keine rote Karte verteilt wurde. Also es ging darum, Regionalmeisterschaft und zwar war das Regionalmeisterschaft, Cruzeiro hat gewonnen, ne? Cruzeiro gegen Atlético Mineiro und es ging darum, dass es 1-0 stand in der 96. Und dann war es plötzlich so, dass der Torhüter angegangen wurde und es kam zu einer Massenschlägerei. Ihr müsst euch das auf YouTube einfach anschauen, auf irgendwelchen Accounts, ja scheißegal. Schaut es euch einfach an. Und zwar ging es dann darum, dass eben der Torhüter dann angegangen wurde, dann ist der auf den Gegenspieler losgegangen und am Ende ist eine riesen Massenschlägerei entfacht, wo dann alle Auswechselspieler dabei waren, wo irgendwelche Ordner dabei waren, wo Sicherheitsbeamte auf dem Feld standen. Und der Schiedsrichter hat wahrscheinlich dann entschieden, es standen jetzt 22 Leute auf dem Platz, aber da waren noch ein paar andere beteiligt. Ich gebe einfach jedem eine rote Karte.
Das ist wirklich dieses berühmte Knüppel.
Es wird schon die richtigen treffen, weil er sich wahrscheinlich gesagt hat, ich blicke ja eh nicht mehr durch und wir können jetzt hier in 2 Stunden sitzen und wahrscheinlich die VAR-Bilder, wenn es die gab, dann irgendwie durchdeklinieren und eventuell herausfinden, wer wirklich schuld war und wer nicht. Es gab so 1-2 Haken, die ausgeteilt wurden. Muss dazu sagen, wenn man so ein bisschen drauf schaut, ich rufe das jetzt nochmal extra für mich auf, wenn ich es irgendwo finde, da waren zum Beispiel so Spieler wie Hulk dabei, ne? Also als Beispiel, da waren Renan Lodi und so, also auch Europa bekannte Spieler, die vor ein paar Jahren noch irgendwo hier zugange waren und da hat wirklich jeder ausgeteilt. Es gab am Ende 23 rote Karten. Der Pokal ging an Cruzeiro, denn das Spiel wurde danach einfach abgepfiffen, war die 96. Minute und es war eh nur 5 Minuten Nachspielzeit angezeigt. Und wenn ich das richtig verfolgt habe, haben dann ein paar Betreuer die Trophäe in die Höhe gehoben, weil natürlich alle Spieler das Feld verlassen mussten und den Innenraum verlassen mussten. Insofern, ja, war sehr witzig. Hat sicherlich noch ein bisschen Nachspiel, ähnlich wie ja auch das Glasgow Derby, Viertelfinale im Pokal in Schottland, wo es auch brutal zur Sache ging, neben dem Feld. Wird auch die sicherlich ein Nachspiel haben. Also es war ein Hund. Ja, ja. Celtic Rangers ging auch ab. Am Ende hat Celtic im Elfmeterschießen gewonnen, aber da ging sowas von ab, neben dem Feld mehr oder weniger. Ne? Das wird auch ein Nachspiel haben, zumal in Großbritannien natürlich schon die Überwachungsmaßnahmen ein bisschen anders sind als jetzt in Brasilien. Und da war es auch nur auf dem Feld. Da ist es dann, ja, wird es eben Sperren geben, aber jetzt wahrscheinlich am Ende vielleicht eine Generalsperre. Jeder kriegt 2 Spiele und gut ist, weil man sowieso nicht mehr ganz genau irgendwie rausarbeiten kann, wer am Ende verantwortlich war.
Ja, aber Kai, du als quasi heute Cap-tragender Vertreter der Sektion Stadionverbot, wie gehst du mit sowas um, wenn auf dem Spielfeld 22 oder mindestens 11 Leute deiner Mannschaft rote Karte kriegen? Würdest du durchdrehen? Würdest du draufspringen? Würdest du allen auf die Fresse hauen?
Wieso? Also ist doch ganz unterhaltsam. Und ich meine, das ist brasilianischer Fußball. Also, hat man ja schon mal so vergleichbare Szenen.
Das war der
gesehen.
Verzweifelte Versuch, dich wieder in den Dialog zu kriegen, damit du rauskommst. Aber vielleicht bringst du einfach deine News mit, etwas, worüber du noch sprechen möchtest.
Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen abwesend, weil ich verzweifelt nach einer News gesucht habe, weil ihr mir jetzt ja schon alles weggeschnappt habt. Ich war tatsächlich auch das Nagelsmann-Interview, das finde ich. immer noch wahnsinnig bemerkenswert, aber das machen wir jetzt nicht nochmal auf.
Nee, ich habe jetzt noch was Brandaktuelles. Darüber könnten wir ganz kurz sprechen. Ist ein kleiner Snack. Ja, ein kleiner News-Snack. Wir haben ja gestern alle Champions League geguckt und da hat ja Bayern München eindrucksvoll gegen Atalanta Bergamo in der New Balance Arena übrigens mit 6:1 gewonnen. Also selten so ein Spiel gesehen, wo eine Mannschaft so wenig Chancen hatte, überhaupt auch crazy, nur mal, ne, mehr als 2 Ballkontakte zu haben wie Atalanta. Und da trug sich ja Folgendes zu. Also nicht nur wurden die deklassiert und richtig weggeklatscht, sondern es war ja am Ende so, auch der pessimistischste Bayern-Spieler wusste, wir werden wohl im Rückspiel nicht verlieren und wenn auch dann nicht so hoch, dass wir da nicht weiterkommen. Und gleichzeitig hat sich dann wohl jeder mal selber überprüfen, geguckt, wie viele gelbe Karten habe ich eigentlich. Unter anderem Joshua Kimmich und wer was noch?
Ulisse.
Ja, so. Und mindestens mal bei Kimmich war es dann doch schon sehr auffällig, weil er mit der Ausführung eines Freistoßes so lange gewartet hat und sich so oft hat ermahnen lassen, bis er dann gelb bekommen hat, damit er jetzt im Rückspiel gesperrt ist. Er hat im Interview danach natürlich gesagt, ach nee, deshalb habe ich das nicht gemacht, wusste ich gar nicht. Weiß nicht, ob er gesagt hat, wusste ich nicht. Aber wie stehen wir dazu? Ist das eigentlich fair? Ist das eigentlich sportsmännisch? Ist das
also
einfach
mal ganz
nur
kurz,
clever?
Wir können
sich
anfangen,
bei
Toni Rüdiger anfangen hier, ihn dafür zu feiern, wie er Verteidigung definiert 2026. Natürlich ist das stark gemacht. Und ich finde ehrlicherweise, ich liebe ja auch dumme gelbe Karten. Also ich habe schon auch mein Leben lang immer eine große Freude an gelben Karten erarbeiten und sowas alles gehabt. Deswegen also auf jeden Fall Shoutout und Props an Josi. Altes Scheißhaus.
Nico Beckspin, der Vorsitzende des
Marco
Friedel Fanclubs
wahrscheinlich. Ich mag einfach an bestimmter Stelle, wenn es ein bisschen dreckig ist. Ich mag gelbe Karten, wenn du Leuten wirklich vorsätzlich, also wenn du wirklich, also wenn du ein Bein brichst oder so, das finde ich eine logischerweise Kacke. Aber bis zu dieser Grenze, alles so ein bisschen auszuloten, was du machen kannst, um Fußballspiel für dich zu gewinnen, da habe ich eine große Faszination für.
Ich meine, die Champions League hat auch lustige Regeln, ne? Seit Jahren kriegst du nach 3 gelben Karten eine Sperre. Mittlerweile hat die Champions League 100 Spiele pro Saison pro Mannschaft und trotzdem sind es weiterhin 3 gelbe Karten. Vielleicht sollte man auch darüber mal nachdenken. Ansonsten habe ich gesehen, online haben ein paar mal den Vergleich gezogen, weil Sergio Ramos mal gesperrt wurde, zusätzlich gesperrt wurde über das Spiel hinaus, nachdem er mal so eine gelbe Karte absichtlich einkassiert hat, weil er wusste, dann fehle ich irgendwie im nächsten Spiel und das nächste Spiel ist eh nicht mehr wichtig. Der Unterschied war, Sergio Ramos hat sich nach dem Spiel hingestellt und gesagt, ja, das habe ich absichtlich gemacht, klar. Ja, deswegen hat die UEFA dann gesagt, okay, den müssen wir jetzt sperren, weil der verarscht uns ja mehr oder weniger. Kimmich hat ja deshalb extra so gesagt, ach ja, naja, es war ein bisschen Zeitspiel, wusste ich, wen ich anspielen soll, ist manchmal schwierig. Also hat es ja clever gemacht. Sergio Ramos hat ja mehr oder weniger seine Hosen runtergezogen und hat dann gesagt, UEFA, bitteschön. Aber in dem Fall können sie vielleicht wegkommen, wobei ich glaube trotzdem, dass die UEFA da irgendwie drüber nachdenkt, dass man dann eventuell die für 2 Spiele sperren würde, um sie eben zu bestrafen, ne, weil eben so ein bisschen gegen die Regeln ist und so weiter. Wahrscheinlich wäre ein taktisches Foul mit Trikotzuffer besser gewesen, aber das Problem ist, Atalanta war ja nie im Ballbesitz.
Ja, eben. Das wäre noch auffälliger gewesen, als hätte man da hingerannt wäre. Wusstet ihr eigentlich, dass wenn du eine Notbremse machst, ne, also gibt es ja nicht in dem Sinne Notbremse, aber ne, wir nennen das jetzt mal Notbremse, und einen Elfmeter verursachst und du bekommst rot, ja, würde ja üblicherweise 2 Spiele Sperre sein.
Nicht immer.
Und der Elfmeter geht rein, dann wird deine Sperre auf 1 Spiel reduziert.
Ja, so ist das.
Wusstet ihr das? Das habe ich letztens erst gelernt. Aber das ist doch völlig albern.
Na, weil dann die Bestrafung doppelt und dreifach ist, wenn man sagt, die Bestrafung war ja schon doppelt rot und Gegentor. Wenn man aber durch die Notbremse im Strafraum ein Gegentor verhindert, weil dann eben der Elfmeter verschossen wird, wird man eben härter bestraft. Kann man so sehen. Es gibt ja auch manche, die sagen, rote Karte im Strafraum, wenn es nicht irgendwie Beinbruch ist, sondern einfach nur eine Notbremse, ist eh irgendwie Quatsch, weil der Gegner bekommt ja 11 Meter. Also warum kriege ich überhaupt eine rote Karte?
Ja, aber pass mal auf. Folgendes. Ja. Ich will nur mal kurz ein Szenario aufmachen. Jetzt steht es schon 7-0 für Bayern München. Ja? Und ich faule den. Bekomme,
Szenario.
Ja, und ich werde gefault, der bekommt rot und es ist der wichtigste Spieler von Bayern. Und ich weiß, dass mein direkter Konkurrent im zweiten Spiel ab jetzt gegen Bayern München spielt. Dann schieße ich doch extra vorbei, weil ich ja eh das Spiel nicht mehr gewinnen kann. Oder meinst du, zu solchen kognitiven Meisterleistungen sind Fußballer gar nicht in der Lage?
Wollte ich gerade sagen. Also,
das sind ganz schön viele
Toni Leisner oder wer hätte sich das Szenario übernehmen sollen? Oder Mario Basler in seinen Willst Early
so
Days?
Innerhalb von Sekunden. Wartet mal, Jungs. Folgender Gedanke.
Alle zusammen jetzt. Mhm.
Na gut.
Das Ding ist ja... Ist schon grandios, wie du das auch zusammengebaut hast, fand ich super. Und auch wie dann so die einzelnen Dinge da aneinander greifen müssen und was da alles dann stattfinden muss. Naja, vielleicht nicht unbedingt das. Aber es gab natürlich auch schon berühmte so Notbremsen mit Rot, die sich ausgezahlt haben. Mehr oder weniger zum Beispiel damals Uruguay gegen Ghana, Viertelfinale WM 2008.
Acht
war eine EM. 2010. Genau, Luis Suarez mit dem Handspiel, also Moa Gian verschießt und dann geht es ins Elfmeterschießen, am Ende kommt Uruguay weiter. Klar, Uruguay hatte dann den besten Stürmer nicht auf dem Feld, neben Diego Forlan damals, aber hat sich natürlich ausgezahlt dahingehend. Ne? Also
ja, Luis Suarez, auch ein richtiger Sympathieträger, absolut. Den feiert ihr
Geiler
auch
Typ.
Richtig ab, ne? Nico
Geiler
und
Typ.
Tommy.
Er war jetzt auch im Weißen Haus vor kurzem mit Inter Miami, als Inter Miami die Staffage war für Donald Trumps Rede gegen Kuba. Fußball spielt immer eine sehr gute Rolle.
Aber das müsst ihr euch mal angucken, das Video. Gut, dass du es ansprichst, weil Donald Trump spricht ja auch zu Messi.
Ja.
Über ihn, mindestens genauso lange, aber auch über Ronaldo, obwohl der gar nicht im Raum ist. Und du siehst an Messis leerem Blick, dass der bis heute noch kein Wort Englisch spricht. Der versteht kein Wort stark. Von dem, was Donald Trump dort sagt. Das ist so geil.
Aber auch ganz klasse, wie dann so Kuba attackiert wird, so nach dem Motto, ja, also Kuba, also das ist dann das nächste Ziel von uns. Und man weiß ja, wie Donald Trump dazu steht. Und dann hast du haufenweise lateinamerikanische Spieler einfach hinter dir stehen. Ne, ja,
sogar ein Kubaner, glaube ich. Ich glaube, da ist sogar ein Kubaner
kann
im
kann
Kader.
Gut sein, aber es sind natürlich auch viele ne, Lateinamerikaner, eben Luis Suarez und Leo Messi und so weiter. Das ist ja auch eine sehr Barcelona-trächtige Angelegenheit, Inter Miami. Und die stehen dann so als Kulisse dahinter und müssen dann erstmal so Pokerface behalten, weil was willst du machen, bist du ja im Weißen Haus. Aber schon faszinierend dahingehend, muss man sagen.
Schönste Notbremse aller Zeiten übrigens Wolfsburg gegen Hoffenheim, ihr erinnert euch. Wo der Hoffenheimer Stürmer alleine aufs Tor zuläuft und der Wolfsburger
stimmt,
von der Mittellinie losrennt
stimmt,
und ihn eingesprungen in die Kniekehle springt.
Ja, gutes Ding. Aber wir müssen zu einem Hauptthema kommen. Ich glaube, also ich bin
so,
ja die ganze Zeit,
bin ich ruhig, Hauptthema.
Also zwei Dinge umtreiben mich. Das eine ist Kai Rippe wirklich so müde, wie er wirkt, durch den geringen Redeanteil in diesem Format? Und trägt er die Kappe verkehrt rum, weil es halt zu spät ist? Oder weil er sich quasi gedanklich in eine Rolle versetzen möchte, die er heute auch mit transportieren muss? Und zwar, er sieht aus wie ein Typ aus der Kurve, er sieht aus, er könnte auch gut Vorsänger sein bei VfR Hildesheim im Moment. Aber gedanklich sieht er sich ja nicht im Präsidium des gleichen Vereins. Konstantin, das ist unser Hauptthema. Gib uns mal ein kleines bisschen hier seriösen Input, bevor Tommy das gleich zerfleischt und Kai da versucht, eine Werbebande dran zu hängen. Worum geht's?
Das zentrale Thema, vorgeschlagen von Kai, der sich gerade einen doppelten Espresso warm macht, um wieder in Fahrt zu kommen. Das heutige Hauptthema hier in dieser Folge, die ja auch nur schon eine Dreiviertelstunde läuft, dreht sich um Ultras in Vereinsgremien. Also man weiß natürlich per se, Ultras haben ja eine relativ hohe Präsenz, nicht nur im Stadion, sondern die aktive Fanszene und nicht nur die Ultras haben auch eine hohe Präsenz bei Mitgliederversammlungen und allen möglichen Vereinsorganisationen, vereinsnahen Organisationen. Ist natürlich man da eher präsent als vielleicht der Otto-Normal-Fan, der dann irgendwo Mitglied ist, aber eher nicht auftaucht. Insofern gab es natürlich jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit Beispiele von Personen wie in dem Kai Bernstein zum Beispiel oder auch jetzt im Hensler bei Hoffenheim von Leuten, die aus der aktiven Fanszene kamen, dort jahrelang organisiert waren, in der Kurve standen oder auf dem Zaun standen oder beim Auswärtsspiel im Dixi-Klo standen und später irgendwann dann eine wichtige Rolle im Verein übernommen haben, sei es als Vorstandsmitglied, als Vorstandsvorsitzender, als was auch immer. Und das ist natürlich ein spannendes Thema dahingehend, weil ich finde vor dem Hintergrund auch, ne, wie sieht es aus mit Mitgliederversammlungen, soll es später auch oder soll es in Zukunft auch so Online-Abstimmungen geben, wie hoch ist die Präsenz der organisierten Fanszene bei diesen In-Person-Mitgliederversammlungen, wie wichtig ist es vielleicht auch für Vereine, dass zum Beispiel Leute aus der aktiven Fanszene wirklich im Vorstand tätig sind, ist es vielleicht sogar am Ende, sagen wir mal, 50 plus 1 auf die Spitze getrieben, dass jemand aus der Kurve am Ende auch Vorstandsvorsitzender wird. Ist das vielleicht einfach, ne, wenn man 50+1 auf die Spitze treibt, EVs, wie sollen die aufgebaut sein? Vielleicht muss am Ende jemand aus der Kurve sogar im Vorstand sein oder Vorstandsvorsitzender. Also es ist ein hochspannendes Thema, auch natürlich vom Hintergrund, dass TSG Hoffenheim zum Beispiel jetzt gerade erst eine neue Vorstandswahl hatte. Und selbst da war ja auch dieser Zwist oder dieser Spannungskonflikt zwischen aktiver Fanszene und vielen anderen, die den Verein natürlich ein bisschen anders steuern wollten. Und dieser Konflikt hat sich ja jetzt doch auch über die letzten Monate öffentlich zugetragen. Insofern spiele ich jetzt gerne den Ball rüber an Kai, der mittlerweile einen doppelten Espresso reingeballert hat.
Hätte er gerne. Aber das hast du gar nicht. Nicht mal das ist einem vergönnt hier. Ja, vielen Dank. Den Ball nehme ich gerne auf. Ich weiß nicht, welche Rolle mir hier zugedacht wird. Nico, früher ja, hast du ja
immer normalerweise uns noch bist gesagt, du ja immer der wir, böse Vermarkter, der quasi den Fußball kapitalisieren möchte. Aber heute trägst du ja bewusst die Kappe verkehrt rum, weil ich merke, nee, also, du bist einer aus der Kurve. Du willst ja heute quasi, also heute ist so, ne? Heute ist Sieg oder Spielabbruch und damit ins Präsidium kommen.
So, das sollten wir nicht machen, das sind Nazis. Also sollte man nicht zitieren. Schlechter Bremer Nazi-Versand, ja, mein Freund. Bei so viel Kurve bin ich nämlich tatsächlich, hört, ich hatte meine erste Dauerkarte mit 10, um das beurteilen zu können, noch bevor es die Eastside in Bremen gab. Und ich bin ja grundsätzlich auch großer Freund der Ultras und ich bin auch Freund davon, wenn die aktive Vereinsarbeit übernehmen. Ob das jetzt im Präsidium des EVs ist, es gibt auch durchaus welche in verwaltungsrespektive Aufsichtsräten, weil natürlich ist die Sicht der Ultras oder der Kurve, die ja, finde ich, häufig eher eine bisschen traditionsbewusstere, erhaltende, was die Werte der Vereine angeht, ist und natürlich auch immer etwas kommerzialisierungskritisch ist, die ist ja super. So, die brauchst du ja auf jeden Fall in den Gremien, genauso wie du eine sportliche Sicht dort haben musst. Es hilft auch, wenn du jemanden mit Kapitalisierungserfahrung da drin hast. Aber das ist ja eigentlich die Idee, dass du Aufsichtsräte, vielleicht sogar Präsidien oder Verwaltungsräte möglichst heterogen besetzt. Und überall Experten zu haben. Deshalb absolut Ultras rein. Was ich halt wichtig finde, ist allerdings, dass wenn sie dann diese Rollen bekleiden, dass sie dann halt auch pragmatisch und kompromissbereit sind. Und dass du halt nicht irgendwie deine Ideologien dort über alles hängst. Also Haltung ist wichtig, außer Frage. Aber du kannst da halt nicht reingehen und alle Ultra-Ideale als sakrosant ansehen, weil das so funktioniert halt Demokratie auch nicht. Ne? Also kannst ja deine Meinung sagen und du kannst ja auch so abstimmen, wie du das für richtig hältst, aber wenn dann halt du überstimmst wirst, dann ist es halt auch wichtig, dass du dann halt diese Entscheidungen mitträgst, ne? Und nicht irgendwie immer permanent sagst, nur ich hätte das aber anders gesehen. Und da bin ich mir manchmal nicht so sicher, ob das so überall passiert.
Aber darf ich da mal was nachfragen? Bist du dir denn, einfach mal andersrum aufgezogen, bist du dir denn sicher, dass das bei Vertretern von Investmentbankern, Anwälten oder Menschen, die schon ewig da im Verein unterwegs sind, dass das dort immer so passiert? Dass sie einfach akzeptieren, nicht, wenn sie überstimmt werden und das dann mittragen?
Nee, garantiert nicht. Also für die gelten dieselben Maßstäbe.
Oder vielleicht nicht ganz so weit hergeholt, aber zum Beispiel Großsponsoren, also die Vertreter vom Hauptsponsor, ne? Wenn dann nicht es unbedingt nach ihrer Meinung geht, können sie immer indirekt drohen, ja, Vertrag läuft aus demnächst, ne? Und wir verlängern nicht oder dergleichen. Ich meine, solche Dinge passieren ja
auf einer informellen Ebene zumindest. Weil das natürlich gerade in dieser Diskussion so Ultras in irgendwie offiziellen Stellen ist das ganz oft so ein Argument und ich finde das eigentlich witzig, weil das natürlich der Status quo ja schon so ist, ne? Also du sagst es gerade, also jetzt irgendein Investor oder so versucht ja alles, um irgendwie diese demokratischen Mechanismen auszuhebeln. Ich würde auch mal behaupten, der ein oder andere Vorstandsvorsitzende oder Geschäftsführer von einem häufig international vertretenen deutschen Verein versucht auch Dinge einfach durchzusetzen, auch gegen den Willen der Mehrheit, weil er es halt besser weiß oder weil es seine Agenda ist. Und da redet man dann gar nicht so oft so drüber. Also warum das jetzt ausgerechnet bei Ultras so eine große Gefahr sein soll, verstehe ich gar nicht. Aber
da zieht sich ein roter Faden durch, immer wenn wir über Vereinskultur sprechen, über Mitbestimmung, über das Stadion selber. Dieser rote Faden hier im Podcast zieht sich durch und das finde ich super, weil es immer wieder darum geht, wie die hegemoniellen Ansprüche aussehen und auf welche Basis man den hegemoniellen Anspruch stellt. Sprich, es geht um die eine Seite, ja, wir bringen das Geld oder wir bringen whatever, ne, wir bringen vor allem das Kapital und deshalb sollten wir bestimmen, was im Verein abgeht. Und die anderen sagen, wir bringen die Masse ins Stadion und wir bringen den Support in den Matchday. Wir sollten eigentlich eher bestimmen, was im Verein stattfindet. Und wir sind eigentlich die, die im Stadion das Sagen haben sollten. Und die anderen sagen, nee, wir haben das Stadion bezahlt, wir sollten, ich übertreibe jetzt ein bisschen, also, wir sollten sagen, was hier los ist.
Ich finde, also das ist jetzt zu schwarz-weiß gesagt von dir, Konstantin. Also ich nehme das eher so wahr, dass Ultras und Fans halt sagen, hey, unsere Anliegen sollen berücksichtigt werden. Also dass die jetzt sagen, hey, wir wollen auf jeden Fall, das gibt ja so Beispiele, Anstoßzeiten hast du wahrscheinlich sowieso keinen Einfluss drauf, wenn du, oder hast du nur ganz unmittelbar Einfluss drauf, wenn du in Vereinsgremien sitzt, Sonntagsspiele hast du auch nur ganz, ganz indirekt einflussbar drauf. Es gibt aber ja so Sachen wie, ja, habe ich neulich bei dem Verwaltungsratsmitglied der Ultras Frankfurt bei der SGE gelesen, der hatte so eine Probleme, dürfen wir Spieler von Red Bull Leipzig kaufen? So, da hat er gesagt, eigentlich kann er das mit seinem Gewissen nicht vereinbaren, also dafür zu stimmen. Er hat sich aber enthalten, weil er sich auf der anderen Seite jetzt auch, offensichtlich sagt er auch, er ist nicht sportlich so kundig, um das wirklich final besprechen oder bestimmen zu können. Dann hat er sich enthalten. Das fand ich irgendwie so eine ganz gute Herangehensweise. Also deshalb.
Ich glaube ja, das ist ja aber auch das entscheidende Element, was wahrscheinlich dem Fußball, der ja quasi auch auf der Ebene in eine unaufhaltbar immer gleiche Richtung läuft, zumindest so ein kleines bisschen von dem moralischen, gesellschaftlich verankerten Fußballgefühl zurückgeben kann, was ja dann trotzdem romantisch ist, weil wir, Tommy, du hast das schon richtig beschrieben, an den entscheidenden Faktoren wahrscheinlich eh nicht wirklich eine Bewandtnis hat, die trotzdem das Gefühl gibt, wenn einer von uns da oben sitzt, und das hast du bei Hertha ja selber ja auch schon erlebt, dann gibt dir das zumindest ein Gefühl von, der versteht, was mir wehtut.
Ja. Total. Aber, und gleichzeitig war es aber auch eine der ersten Aufgaben von Kai damals, und ich kannte ja Kai auch ganz gut, haben darüber durchaus auch gesprochen, eine der ersten Aufgaben, einen Wettanbieter aufs Trikot von Hertha zu holen, wo er quasi in seinem Wahlkampf natürlich noch gesagt hat, sowas werden wir nicht machen. Ne? Also so ein Reality-Check kommt dann einigermaßen schnell.
Also es war vor allem notwendig. Also genau, ja. Also das ist wieder ein Positivbeispiel für Pragmatismus und Kompromissfähigkeit, finde ich, von Kai Bernstein, weil der Crazy Buzzer draufgelassen hat, weil das war halt mit Abstand das größte Angebot. Und wenn er das nicht gemacht hätte, hätten sie halt Leute feuern müssen. Von der Geschäftsstelle, aus dem Verein, so. Und da realpolitisch zu agieren und zu sagen, okay, verliere ich vielleicht irgendwie ein bisschen Ansehen bei meinen Ultra-Friends, aber ich muss das jetzt machen im Sinne des Vereins und seiner Mitarbeitenden, das finde ich genau der richtige Weg.
Da spielt natürlich auch rein, ich meine, wer würde am Ende aus der Kurve wirklich zum Beispiel im Vereinsvorstand landen? Das ist natürlich dann nicht unbedingt der 22-jährige Capo, sondern sind dann meistens Leute, die schon aus der Kurve kommen, aber natürlich sich auch ein Stück weit mit Vereinsarbeit, Gremienarbeit, Unternehmensarbeit auskennen. Also es ist ja dann doch vielleicht nicht unbedingt der Grünschnabel, sondern jemand, der vielleicht in der Kurve sozialisiert wurde, aber daneben wie Kai Bernstein ja trotzdem irgendwie auch ein Berufsleben aber aufgebaut hat.
Capo.
Und ja, aber hat er trotzdem
noch was anderes. Ja, aber er ist nicht Präsident geworden, als er Capo war.
Genau, er ist viel später Präsident geworden, als er trotzdem dann auch Unternehmer war und irgendwie in Berlin verwurzelt war, auch in anderen Szenen und natürlich trotzdem wusste, okay, wenn ich jetzt hier Vereinspräsident werde oder Vorstandsvorsitzender oder was auch immer, ne, dann weiß ich schon ungefähr, was auf mich zukommt, weil ich weiß, wie unternehmerische Tätigkeit aussieht, ich weiß ungefähr, wie Gremienarbeit aussieht, ich weiß auch, wie sag mal, so politische Abstimmungsarbeit aussieht, weil das ist ja auch mal ein Thema, ne? Abstimmung im Aufsichtsrat, mit verschiedenen Gremien, mit verschiedenen Stakeholdern, das muss ich ja trotzdem wissen. Also es sind dann nicht unbedingt die Hoodie-Tragenden, die am Ende Vereinsvorsitzende werden, wenn die aus der Kurve kommen.
Also das würde ich jetzt mal nicht unterschätzen. Also wenn du halt irgendwie so eine sehr heterogene 400, 500 Mann starke Gruppe hast, wie, keine Ahnung, Unity oder so, also da musst du, glaube ich, auch gutes Organisations- und Vermittlungsgeschick haben.
Aber nicht zu vergleichen mit eben der Unternehmensführung. Glaube, und ich meine, Hensler zum Beispiel bei Herrn Hoffenheim nur ganz kurz war ja auch so einer, ne? Also es war, der jetzt zweiter Vorsitzender war und nicht mehr zweiter Vorsitzender ist, war ja auch einer, der trotzdem so ein bisschen wusste, wie es läuft. Der wusste auch zum Beispiel, wie er ein Veto einzulegen hat.
Ja gut, man muss jetzt grundsätzlich mal auch sich die Frage stellen, seit wann die TSG Hoffenheim überhaupt eine aktive Fanszene hat.
Soll ich den nochmal droppen, den Sound?
So lange kann er ja noch gar nicht dabei gewesen sein.
genau. Und ist gerade dann volljährig geworden.
genau. 1899.
Ja, genau, 1899. Nee, aber was natürlich, ich glaube, um mal nochmal die Analogie, weil wir vorhin so kurz politisch waren, um die nochmal aufzumachen, dass die aktive Fanszene ist ja quasi die Opposition. Ja, die hat ja gar nicht die Aufgabe, unbedingt konkrete Vorschläge umzusetzen oder sonst was, sondern sie ist ja in erster Linie ein Korrektiv. So, und ich glaube, so versteht sie sich auch. Das heißt, dieser Rückschluss zu sagen, oh, jetzt kommt da jemand mit einer Vergangenheit, und das ist, glaube ich, wichtig, aus der aktiven Fanszene und wird jetzt plötzlich hier nur noch, und es geht nur noch um Pyro. Ne? Es war ja bei der Bild-Zeitung durchaus, Kai wurde ja gar nicht mehr beim Namen genannt, da stand ja immer der Pyro-Präsident, ja, wieder on point von den Kollegen von Springer. So, und dann wirst du natürlich schnell auf diese Themen reduziert. Das ist doch aber eigentlich in Wahrheit völlig logisch und folgerichtig ist, dass jemand, der einen Großteil seines Lebens und seiner Zeit und seiner Freizeit dem Verein gewidmet hat, vielleicht dann auch selbst die persönliche Entwicklung nimmt und sagt, jetzt engagiere ich mich auch in höheren Ämtern. Ne? Ich kann nur darauf hinweisen, zum Beispiel unser aktueller Präsident war Fananwalt oder ist auch Fananwalt gewesen.
Wir haben also durchaus im Präsidium
auch ein, zwei Leute aus der Fanszene. Also das ist doch auch irgendwie, wir sind längst unterwandert, aber...
Ja. Freddy Bobic hat das ja angeprangert. Über den müssen wir gleich noch sprechen, Tommy.
Ja, genau. Und Freddy, was macht eigentlich Legia Warschau?
Und ich glaube, die sind auch unterwandert, aber das sind andere.
Ich schaue kurz nach, die waren zuletzt irgendwie 17. oder so.
Ah, ja, okay.
Guter Take, Nico. Hat Freddy Bobic nicht auch gesagt, Hertha ist von den Ultras unterwandert?
Ne, das war vor allem mal der Berliner Polizeigewerkschaftler, der ja, das gesagt hat, der gefragt hat.
Die Frage
hat,
sollte man mal versuchen, bei Hertha öffentlich bei Legia Warschau zu stellen. Ja, schöne Grüße an der
also
Stelle.
Also wir sind sozusagen ein... ja. ja, also dass natürlich ich in Wahrheit bei Hertha das Sagen habe, wissen natürlich alle. Nein, aber ihr wisst ja, worauf ich hinaus will. Ne? Also ich finde es doch total legitim, dass man irgendwie sagt, so ey, früher war mein Wirkungskreis halt die Kurve und das Banner oder Pyro oder was auch immer. Und der verändert sich halt. Ich werde ja auch reifer und habe bessere Kontakte und möchte jetzt vielleicht auch an anderer Stelle was beitragen bei dem Verein. Also ich verstehe, ich sehe da gar keine Problematik, um ehrlich zu sein. Im Gegenteil, ich finde es eher merkwürdig, wenn irgendein Anwalt, von dem ich noch nie gehört habe, der noch nie im Stadion war, plötzlich irgendwie Vorstandsvorsitzender ist. Also das finde ich eher noch fragwürdiger. Aber darüber diskutiert man nicht so viel zumindest.
Ja, wobei, also den Vorstandsvorsitzenden im Sinne von, du bist in der Geschäftsführung der KGAA, also da, wo die Lizenzspielermannschaft ist, das kann ich total verstehen, weil da, finde ich, da sind eher operative Geschäftsführerskills gefragt. Und wenn du die natürlich mit ordentlich Heritage und Vereinsnähe kombinieren kannst, umso besser. Aber störe ich mich ja daran, wenn die Leute zu sehr aus dem Verein kommen oder noch irgendwelche alten Legenden sind und auf einmal dann Geschäftsführer Finanzen werden. Das finde ich halt ganz schlimm. Also ich weiß, das hast du nicht gemeint, Tommy, aber... Nee,
aber das ist übrigens ein guter Punkt, weil ne, ja. Ich finde immer so geil, rein statistisch, wie wahrscheinlich ist es, dass du in deinem Leben Ausnahmesportler bist und gleichzeitig auch noch Ausnahmemanager.
Nee, genau. Absolut. Weil aber, weißt du, wie viele MBAs es gibt unter Bundesligaspielern? Absoluter Wahnsinn, ne?
Also, ja, aber Wahnsinn. Also um den Ball nochmal aufzunehmen, Tommy, also ich sehe dein Take total. Ich finde halt, dass das natürliche Habitat dann eher der e.V. oder auch der Aufsichtsrat der GmbH und Koga oder der ausgegründeten Lizenzspielermannschaften sind. Das finde ich auch total interessant. So, und klar, wenn du dann aber auch das Management-Skillset hast, dann natürlich auch im Vorstand, aber da sind andere Sachen noch wichtiger. Aber wie gesagt, die Aufsichtsrat und Präsidium e.V., da muss eigentlich die Fanszene und von mir aus auch die aktive Fanszene als Korrektiv am Start sein, da bin ich bei dir.
Ich fand auch eben bei Kai Bernsteins Amtszeit, Rest in Peace nochmal, damals auch sehr faszinierend, weil er eben, genau, kam aus der Kurve, war aber jetzt nicht, ne, also war jetzt nicht in dem Moment, wo er gewählt wurde, nicht irgendwie gerade auf dem Zaun stehend. Aber ich fand damals eben auch spannend, man hat ja gesehen, also trotzdem verfolgen dann alle, auch bei Hertha BSC oder bei wem auch immer, ist am Ende relativ egal, wenn wir jetzt nur auf den deutschen Profifußball oder allgemein auf den Profifußball schauen, verfolgen ja trotzdem alle erstmal nahezu das identische Ziel. Wir wollen irgendwie zum Beispiel, dass Hertha BSC wieder in der ersten Liga spielt und in der ersten Liga bleibt. Es gab ja damals dann den Abstieg, als Bernstein dann Chef war. Aber na, wir wollen irgendwie das erreichen, also das Bestmögliche sportlich. Nur dann trennen sich eben einfach so ein bisschen die Wege dann unter den Einzelnen, die vielleicht in solchen Führungspositionen stehen. Wie viel wollen wir dafür zum Beispiel aufopfern? Wie groß soll die Brechstange sein? Ja. Ne? Wie so groß soll die finanzielle Brechstange oder auch die kulturelle Brechstange sein? Wollen wir dann irgendwelche, ich sag mal, Investoren von sonst wo ranholen, komische Sponsoren ranholen? Wollen wir irgendwie komische Geschäfte machen? Wollen wir uns an Berater verkaufen? Whatever. Oder wollen wir zum Beispiel die Tickets erhöhen, dass die Ticketpreise so hoch sind, dass natürlich manche nicht mehr kommen können, aber wir nehmen mehr ein? All das ist ja eigentlich das Spiel. Aber am Ende verfolgen ja erstmal alle das gleiche Ziel. Ich sage es mal blöd gesagt, deutsche Meisterschaft oder.
Aber du sagst es ja genau richtig, ne? Also du erhöhst halt den sportlichen Erfolg oder die Wahrscheinlichkeit auf sportlichen Erfolg wahrscheinlich durch Geld und durch Investoren und mehr Werbung etc. Also wenn du es schlau machst. Also es gibt genug Gegenbeispiele, ich weiß, Tommy, also der Big City
Ausnahmen
Club
bestätigen
hat,
die Regel.
Genau, aber also deshalb
viele
finde
Ausnahmen
ich
in Deutschland.
Genau die richtige Diskussion, die du aufgemacht hast, Konstantin. Also wo wird halt diese Balance entschieden? Wie viel will ich an Werten und Haltung aufgeben zugunsten des sportlichen Erfolgs? Ne? Und dafür, wie gesagt, sind die Ultras oder die Fans und ihre Repräsentanten halt super wichtig.
Es gibt aber noch einen Punkt, Kai, weil du das gerade angesprochen hast. Ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig stimmt, dass alle dasselbe Ziel haben. Denn ich unterstelle einem Ex-Ultra, nämlich eher das Wohl des Vereins, das ist in der Regel oft auch deckungsgleich mit sportlichem Erfolg, ja, aber eben nicht nur. Und ich glaube zum Beispiel, ein Freddy Bobic hat vor allem seine eigene Vita und seinen Gehaltszettel im
Sinn.
Aber
das sehe ich hundertprozentig genauso. Ich glaube sogar, dass es zwei große Ziele gibt. Und das eine ist sportlicher Erfolg. Da sind häufig so die klassischen Vereinsvorstände, das ist schon deren Obermaxime. Da wird auch häufig gesagt, oh, die wollen sich die Taschen voll machen. Das glaube ich gar nicht. Sondern denen geht es im sportlichen Erfolg als Grundlage ihrer eigenen Machtabsicherung. Weil wenn du sportlich erfolgreich bist, dann wirst du auch tendenziell eher Präsident oder in einem oberen Rang bleiben. Und das ist natürlich so, dass dort auch viele Leute sind, die diese Macht und diese gesellschaftlichen Privilegien, die diese Stellung mit sich bringt, genießen. Du bist als Präsident von einem Traditionsverein, bist du einfach wichtiger als der Bürgermeister. Also in der Stadt wirst überall eingeladen und natürlich finden das die Leute geil. Und wie sichern sie das ab? Durch sportlichen Erfolg. So, das ist das eine Oberziel. Und das zweite Oberziel ist genau das, was du gesagt hast, ist irgendwie die Behaltung der Fankultur, der Identität des Vereines, der Haltung. Und das steht konträr zum sportlichen Erfolg. Machen wir uns nichts vor. Also das muss man austarieren. Und da gibt's Das sind, finde ich, die beiden großen Ziele, die in diesen Gremien gegeneinander laufen manchmal. Punkt.
Und wenn es um Vorbehalte geht zum Beispiel, gegen, wenn wir jetzt mal so zwei Gruppen aufmachen, wenn es da um Vorbehalte geht, so aus den Medien, aber aus vielleicht der allgemeinen Mitgliedschaft oder aus dem allgemeinen Zuschauerstamm, dann kristallisiert sich immer da so was raus in Richtung, sag mal, der Ultras, der Kurve. Ja, die haben ja keine Ahnung, wie ein Wirtschaftsunternehmen, wie ein Profiverein läuft. Ich sag's einfach mal so, ne? Die wissen nicht, wie man das geschäftlich macht, die wissen nicht, wie man Geld akquiriert, wie man so Profifußballer ranholt, wie man Transfers tätigt. Und die Vorbehalte gegenüber, sag mal, denjenigen, die so auf der Präsidiumsebene häufig unterwegs sind, ne? So die klassischen, weiß nicht, irgendwelche, der CDU-Fraktionsvorsitzende oder der bekannte Rechtsanwalt oder wer auch immer, da wird natürlich dann gerne der Vorbehalt gebracht, ja, aber die sind gerne in ihren Klüngeln, kennen dann jeden per Du. Und machen dann gerne so diese Geschäfte unter sich, gerade bei so mittelgroßen Vereinen. Und das sind immer so, aus meiner Sicht auch immer die Vorbehalte, die sich dann immer so äußern und die immer wieder natürlich auch vorgetragen werden, ob die nun stimmen oder nicht. Aber da gibt es natürlich auch ein Spannungsverhältnis, ne? Das ist immer so mit Vorurteilen natürlich auch gerne dann um sich gegriffen wird.
Also ich kann dir aus meiner Arbeit mit Vereinen, sorry Nico, jetzt bin ich ja schon wieder ins Wort gefallen, aber das ist der Delay. Ich kann dir aus meiner Arbeit mit dem einen oder anderen Verein sagen, da sitzen keine Ex-Ultras und so richtig haben die auch keine Ahnung, wie man so einen Verein führt. Also das ist jetzt auch kein self-fulfilling prophecy. Das ist schon dafür, welche Öffentlichkeit diese, ja muss man ja sagen, mittelständischen Unternehmen haben und welche Umsätze die machen, teilweise schon grotesk, wie da gearbeitet wird. Kai, vielleicht kannst du das ja bestätigen oder auch darfst du vielleicht auch nicht.
Ah, lass mal über was anderes reden. Das hatten wir auch schon häufiger. Nee, genau, aber also was, wo ich nochmal zurückkommen würde, ist so die, ist das eigentlich gut, wenn du die aktive Fanszene in den Gremien des Vereins hast oder nicht. Also natürlich ist es gut, aber wo sind häufig so die Stolpersteine? Und da bist du ja auch immer schnell beim Thema Pyro. Das ist ja unser Lieblingsthema an der Stelle. Und ich bin ja für Pyro, auch für Pyro, was nicht die Hand verlässt. Das finde ich irgendwie, das hat ja sogar Axel Hellmann gesagt, irgendwie so eine ganz sinnvolle Zielvorstellung, wo man hinkommen sollte. Was mich aber jedes Mal triggert, ist die Argumentation, auch aus der aktiven Kurve, ja, die DFL und die Vereine nutzen ja auch diese tollen Pyrofotos zur Vermarktung. Und das stimmt nicht. Du findest in keiner Vermarktungsunterlage, findest du Pyro. Weil, und das liegt zum einen daran, weil du es eigentlich nicht wirklich darfst, wobei, wo kein Richter, da kein Kläger. Es gibt aber auch, und das kann ich als Vermarkter sagen, auch auf der Sponsorenseite ganz viele Markenentscheider, die Pyro auch scheiße finden. Das ist kein, weil es halt nicht zu deren Wertekosmos geführt, sie sind genervt, also davon im Stadion. Also natürlich gibt es auch viele, die das cool finden. Und was total richtig ist, dass du das Thema Fankultur, Leidenschaft, Emotion, das wird natürlich in Vermarktungsunterlagen rauf und runter gespielt. Aber Pyro eben nicht. Und das wird häufig falsch dargestellt, finde ich.
Also ich habe mir, du hast das ja im Vorgespräch, im Vorchat schon mal behauptet. Daraufhin habe ich mich auf die Suche begeben, auf diversen Seiten, auch von der DFL, international und. Ja, Nico, du lachst. Nee, pass auf, Nico, du lachst jetzt und zu meiner Überraschung, denn ich bin ja tatsächlich einer der Verfechter dieser These, muss ich Kai recht geben, man sieht in keinem einzigen Video auch nur den Hauch einer Rauchwolke oder irgendwas. Ich war mir sicher, dass das anders wäre. Wir wissen alle, dass es Teil des Produktes ist, was sie am Ende verkaufen und dass man es im Fernsehen ja auch sieht, ja. Aber da wird ja auch quasi nicht draufgehalten extra. Wir wissen aber auch alle, dass die Clips, die wir uns bei WhatsApp hin und her schicken,
nur wenn ich nicht
keine
im Stadion
Nahaufnahmen
bin, sonst,
von der VIP-Tribüne sind. Ne? Also auch das gehört ja zur Wahrheit. Aber ich muss da auch... aber zugeben, ich habe das immer behauptet und das, ich konnte es auch nicht finden. Also insofern muss ich keiner recht geben.
Jeder weiß auch, dass auch Vereine und DFL das über Drittplattformen wie 433 und so zulassen, dass diese Bilder, wo sie dann aber nicht selber Absender sind, halt natürlich gespielt werden, weil sie transportieren ja was. Also So, insofern, es wird schon ein bisschen damit gespielt, aber es ist einfach so, wenn Sie selber Absender sind für Vermarktungsunterlagen, dann werden Pyrofotos meines Erachtens nicht genutzt. Und das wird aber permanent von Ultras als Argument für Pyro in jedem Interview gesagt und das ist einfach falsch.
Da kann man einen guten Vergleich ziehen zu der Sportart, über die ich ja zuletzt immer gesprochen habe, und zwar Eishockey. Das sind wie die Eishockey-Ligen, die eigentlich offiziell sagen, also die Schlägereien zwischen Spielern auf dem Eis finden wir nicht gut, aber die Ligen finden es auch nicht schlecht, wenn irgendwelche Accounts die Auseinandersetzung immer mal teilen, damit dann mehr Leute beim nächsten Mal einschalten.
Aber das ist, finde ich, was anderes, weil da sind die Refs ja aktiv angewiesen, nicht reinzugehen. Ne? Also das wird ja schon sehr zugelassen.
Kommt drauf an, in welcher Liga. Es gibt verschiedene. International ist es nicht erlaubt eigentlich.
In der NHL
schon. In der NHL schon.
Nee, aber er meint jetzt Nationalmannschaften, ne?
Da ist
so
nicht.
Olympia
da,
oder sowas.
Ja, Olympia. Ich war jetzt gedanklich bei NHL.
Ja, genau. Ist aber auch trotzdem, aber das war jetzt nur, finde ich, immer ein listiges Beispiel, weil zum Beispiel die NHL, ne? Bei Highlights bringen die sowas nie. Also die bringen in Highlights nie diese Auseinandersetzungen, aber die finden es ja trotzdem nicht schlecht, wenn dann, also ich will jetzt niemandem was in den Mund legen, aber man findet es ja trotzdem nicht schlecht, wenn es dann geteilt wird. Ich glaube, bei der Bundesliga ist auch so, wie du sagst, offiziell nimmt man das nicht als Vermarktung, aber wenn es irgendwo mal geteilt wird und es ist auch nicht ausartend, ne, ist ja auch immer so die Sache, ist einfach nur cool. Klar,
machen
ist
wir uns nichts
nice.
Vor, also am Ende, korrigiere mich, kommt die Regel, das kommt ja auch von den Innensenatoren, oder? Also das hat sich ja die DFL oder der DFB nicht ausgedacht, dass sie kein Pyro im Stadion haben wollen. Das ist doch einfach nur die Umsetzung eines Gesetzes.
Also, natürlich, wir alle kennen ja noch die Sendung von Johannes B. Kerner, wo er mit so einer Fackel diese Kinderpuppe anzündet und sagt, guck mal, das wird 2000 Grad heiß. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, ich werde die Zahlen nachliefern in den Shownotes. Es gibt verschwindend geringe Verletzungszahlen bei Pyrotechnik, also weil einfach jeder, der da drumherum steht, einfach auch weiß, wo er da steht und weiß, wie man damit umgeht und die Dinger halt in die Hand gehalten. Wir reden jetzt nicht von irgendwie Raketen aufs Feld schießen, das finde ich auch scheiße, ja, oder in gegnerische Fanbox. Genau, aber Pyro ist einfach nicht gefährlich, Punkt. Wenn ich mir angucke, ich wohne hier in Berlin-Kreuzberg, wenn ich mir angucke, was hier zu Silvester und plus minus drei Tage vorher und nachher los ist, dann ist das wirklich gar kein Problem, was da in so einer Kurve abläuft. Also, absolut. Dass sich da
also,
plötzlich alle drüber aufregen.
Aber es ist, also nochmal, die Vereine und der DFL sind dann doch eigentlich der falsche Adressat dafür, weil du müsstest das doch eigentlich bei der Innensenatorin des jeweiligen Bundeslandes, also im Prinzip vortragen, weil die untersagt ja das Abbrennen von Feuerwerkskörpern.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dann plötzlich die Innensenatorin von Berlin sagt, ist in Ordnung, da dürfen dann alle und dann Hamburg nicht.
Du musst es wahrscheinlich auf Bundesebene machen. Und wie gesagt, das ist jetzt alles nur Halbwissen, aber nach meinem Kenntnisstand ist Pyro gesetzlich verboten und es ist kein Thema der Vereine oder der deutschen Fußballgremien, das zu erlauben. Die dürfen es schlicht einfach nicht und die dürfen es auch nicht bewerben, weil wenn sie es zeigen würden und parallel irgendwie mit den Innensenatoren überkreuzt sind, was die Kosten für die Polizeiansätze angeht, dann haben die ganz schlechtes Blatt, ne? Also deshalb werden sie es auch nicht tun.
Wir haben jetzt gefährliches Halbwissen, aber es ist ja eigentlich auch so, dass zum Beispiel die Verkaufszeit für die Feuerwerkskörper rund um Silvester ja beschränkt ist und ansonsten ja im restlichen Jahr eigentlich keine Feuerwerkskörper.
Zwei Dinge sind mir gerade aufgefallen, wie wir hier von Leuten in Gremien, also Ultras in Gremien, zu dem Für und Wider von Pyrotechnik zum 150. Mal in dieser Runde kommen und sich dabei, Tommy, als nicht der, was er früher mal, und längere Hörer dieses Formates werden es wissen, als der Klatsch- und Tratsch-Reporter dieses Formates etabliert hat, sondern mittlerweile ist er der Statistik-Nerd. Das ist das, was mich fast am meisten fertig macht. Und irgendwie, Tommy, bist du doch auch, und ich glaube, damit will ich hier mal ein kleines bisschen wieder sortieren und ein bisschen zurückbringen an den Punkt, bist du ja auch irgendwie im Geiste ein Ultra, der in der VIP-Loge sitzt, aber eigentlich sich als den wahren Präsidenten von Hertha BSC sieht, oder?
Naja, also zu meiner Ehrenrettung. Ne? Kai, du hattest deine erste Dauerkarte mit 10, ich meine mit 7. Ich stand ja den Großteil meiner...
Wie waren die
meiner,
80er so?
Ich stand ja, ja, war geil.
Hat richtig was los im Stadion auch damals, ne?
Man muss dazu sagen, mit 7 waren schon 90er bei mir. zu meiner Ehrenrettung, ich stand den Großteil meines Fußballfanlebens in der Kurve. Ja, ich stand nicht in der ersten Reihe, das stimmt auch, aber ich stand in der Kurve. Ich würde mich jetzt nicht zur aktiven Fanszene zählen, aber zumindest stand ich daneben. So, das ist schon mal ein Vorteil. So, und jetzt bin ich einfach zu alt für den Scheiß und es ist einfach viel, viel geiler, wenn man jederzeit aufs Klo gehen kann und immer umsonst Bier bekommt. So, das gehört auch zur Wahrheit. Und gleichzeitig fühle ich mich schon gerade, und ich finde, das ist auch gesellschaftlich ja wichtig, aus dem Privileg heraus muss man ja sozusagen auch den Leuten irgendwie Gehör verschaffen oder die verteidigen, die das eben nicht haben. Und ich habe jetzt das Privileg, dass ich da irgendwie wohlbehütet gucken kann und könnte jetzt auch einfach mich zurücklehnen und sagen, haltet eure Fresse da unten in der Kurve. Aber nee, finde ich nicht, weil ohne die hätte ich gar keinen Bock, ins Stadion zu gehen. So,
aber da haben wir doch schon über diese Metamorphose von vorhin ein bisschen gesprochen. Also quasi vom klassischen Kurvengänger dann zum gesellschaftlich halbwegs akzeptierten Unternehmer. Eigentlich bist du doch dann in der perfekten Position, 2030 spätestens, den Verein zu führen.
Und hiermit verkündige ich meine Kandidatur für, ich muss noch mal gucken, also ein Ehrenamt wird es nicht, weil da kriegt man ja kein Geld für. Also so, da bin ich dann schon genug drin, ne? Im Establishment, als dass ich das schon noch gerne hätte. So, Geschäftsführer.
Erster so. Move ist dann Sportdirektor A. Baumjohann.
Ah ja, mit dem habe ich übrigens kürzlich geschrieben und habe ihn gefragt, wann kommst du denn endlich mal zu Hertha? Der ist ja jetzt quasi ausgebildeter Sportdirektor und hat das ja in Australien auch ganz gut gemacht bisher. Der hat mir übrigens auch erzählt, weil der ja auch in Brasilien gespielt hat. Kai, du hast das vorhin angedeutet, ne? Es gibt ja diesen Mythos, brasilianische Fußballer, das ist ja alles so elegant und grazil. Er meinte, das geht schon mal so los, dass im brasilianischen Fußball das Gras höher ist als mega in Europa. Das heißt, der Ball ist viel langsamer. Und er meinte, dort wird nur gehackt. Und die fünf, die was können, ja, die sind halt ganz schnell in Europa. Und das hat ihm überhaupt gar keine Freude gemacht, weil er dachte, glaube ich, auch ein bisschen, dass er da ein bisschen Tiki-Taka und Hackespitze 1, 2, 3 machen kann. Naja, jedenfalls habe ich ihn gefragt, wann er zu Hertha kommt. Und er meinte, er ist quasi schon auf dem Weg. Ja, also das ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der große Alexander Baumjohann in Berlin übernimmt.
Das sind die wichtigen Botschaften, mit denen wir hier quasi das Ganze auch beenden können, weil wir können uns sicher sein, Tommy wird schon dafür sorgen, dass Hertha BSC irgendwann in die richtige Richtung gelenkt wird. Irgendwo zwischen Fackel in der Hand in der Kurve oder dann doch das kalte Bier in der Loge, aber er wird dafür sorgen. Und Kai Rippe, du hast vollkommen recht, man muss auf die Zitate aufpassen und trotzdem bin ich glücklich, dass du ein antizyklischer Vertreter in der kapitalistischen Vermarktungswelt, diesem Mordor des Fußballs bist, das dafür sorgt, dass die Tommys dieser Welt weiterhin dafür kämpfen müssen, dass ihre Vereine echt bleiben. So, wir haben hier, glaube ich, die richtige Mitte nach wie vor gefunden, oder Konstantin?
Nico William Shakespeare hinten raus nochmal. Also hast ja den ganz, ganz weiten Bogen geschlagen. Was ich aus dieser Folge mitnehme, ist erstmal, dass wir hier eine sehr, sehr differenzierte Diskussion hatten. Also wir sind ja auch draußen bekannt, dass wir gerne Klamauk machen, aber wir haben auch häufiger differenzierte Diskussionen. Und dass Tommy 2030 dann auf alle Fälle Hertha BSC-Präsident wird und den Karren auf alle Fälle nicht an die Wand fährt.
Müssen wir uns alle auch vor Augen führen, was das bedeutet für uns hier und das Format, ne? Ab dann auf jeden Fall jede Woche Freikarten Hertha Loge. In diesem Sinne, wenn ihr weiter Teil dieses Formats sein wollt da draußen, dann bleibt uns gewogen. Vielleicht kommt ihr auch in diesen elitären Kreis. Vielleicht kommt ihr mal mit rein. Das entscheidet dann Tommy am Ende als Hertha-Präsident. Ob das klappt, hören wir vielleicht in der nächsten Folge. Vielleicht auch erst in 5 Jahren, wir wissen es nicht. Bis dahin, macht's gut. Kai, leg dich hin. Ich sehe das schon, reicht für heute, ne? Das war schöner neuer Fußball. Es ist kurz nach Mitternacht. Gute Nacht.